Diese Folge wird dir präsentiert von Ping, Global Partner des Solheim Cup 2024 und Ausstatter der Bekleidung von Team Europe. Hol dir jetzt die größte Weiterentwicklung in Performance, Fehlerverzeihung und Distanz. Die neue G430-Serie von Ping. Alle Infos unter ping.com.
Tee Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Tee Time ist da mit einer neuen Folge und diese Woche, in der wir erscheinen, steht eigentlich nur unter einem großen Zeichen. Endlich ein Riesenturnier wieder für die Damenwelt und vor allen Dingen natürlich für alle Golffans auf der ganzen Welt. Der Ryder Cup der Mädels, der Solheim Cup, steht an und das ist unser großes Thema heute in der Folge.
Ja, hallo Jens, hallo Flo, absolut, der Solheim Cup, wir reden ja viel, viel zu wenig über Frauengolf und diese Woche haben wir endlich die Riesenchance, uns nur damit zu beschäftigen und wir haben natürlich einen wahnsinnig spannenden Gast besorgt.
Ich habe jetzt gedacht, du sagst jetzt, wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut.
Naja, also ja, kann man auch so sagen, wäre halt eine Lüge. Nein, aber wir haben einen ganz, ganz spannenden Gast, wenn ich sie gleich reinholen darf.
Unbedingt.
Sie, und zwar... Ich fange mal ganz kurz an. Wir hatten Kontakt zu Martina Eberl, weil wir die alle ganz gut kennen. Und dann hat sie gemeint, nee, nehmt doch lieber bitte die Elisabeth Isterl, weil die hat selber gespielt, auch noch als allererste deutsche Frau, die den Solheim Cup gespielt hat. Und deswegen freuen wir uns wahnsinnig, Liesel, dich begrüßen zu dürfen. Danke, dass du Zeit hast und mit uns reden magst.
Servus, schön, dass ich dabei sein darf.
Sollen wir gleich mal das Zeitrad nochmal schnell zurückspulen? Du warst die erste Deutsche, die am Solheim Cup teilgenommen hat. Was sind so die ersten Sachen, die dir einfallen, wenn du an damals denkst? Weil als Spielerin nimmt man das natürlich richtig nah irgendwie mit.
Also erstmal immer noch Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war natürlich, glaube ich, so als Europäerin ist oder als Europäer ist das absolute Ziel von jedem Spieler, glaube ich mal, entweder im Ryder Cup oder im Solheim Cup zu spielen. Und wenn du das dann geschafft hast und du stehst am ersten Tee, dann denkst du, Scheiße, warum wollte ich das? Darf man das überhaupt sagen auf dem Podcast? Sorry. Oder macht hier Pieps drüber?
Hier ist alles erlaubt.
Alles, oh gut, wunderbar, brauche ich mich nicht zurückhalten. Und da geht da richtig die Düse. Also das ist noch ein anderes Level von Nervosität, weil es halt nicht um dich nur geht, sondern du hast hier noch 11 andere Mädchen und Caddies und Captains und Vice-Captains und das ganze Team dahinter. Das ist schon einmal eine ganz andere Nummer und man hat natürlich auch nicht immer 30.000 Zuschauer am ersten Tee. Die singen was Zeug halt und das hörst dann schon, wenn du auf der Driving Range bist. Also die Atmosphäre ist eigentlich also second to none, würde ich sagen.
Kannst du dich noch erinnern, wie du dein erstes Loch da gespielt hast?
Gott sei Dank, also ich habe im Vierer gespielt mit der Sophie Gustafsson. Ich habe Gott sei Dank den ersten Abschlag nicht machen können. Müssen und sie hat natürlich souverän, sie war schon eine erfahrene Spielerin. Ich muss dazu sagen, ich hatte Glück, weil das war eine ähnliche Situation wie dieses Jahr und letztes Jahr. Also wir haben aufeinanderfolgende Solheim Cups gehabt, eben wegen 9/11. 2002, da war ich Traveling Reserve in Interlaken. Und ich habe das alles mitmachen dürfen, bloß ich habe nicht spielen müssen. Also ich habe schon ein bisschen gewusst, was auf mich zukommt, aber trotzdem auf sowas kannst du gar nicht vorbereiten. Und wie gesagt, Sophie hat souverän den Schlag gemacht und ich habe dann irgendwie links neben das Grün gepullt und sie dann einen super Chipping gemacht. Und am zweiten Loch habe ich dann einen gleich links in die Witten gehauen und sie hat mir dann souverän raus und dann habe ich gedacht, egal was ich für einen Scheiß mache, ich habe so eine starke Partnerin an meiner Seite und wir haben dann wirklich im klassischen Vierer, glaube ich, 5 untergespielt. Also wir waren ab dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ist egal was ich mache, dann ist eigentlich die Nervosität am dritten Loch was weg und dann haben wir richtig gutes Golf gespielt.
Lass mich da dann auch gleich nochmal einsteigen. Und zwar, wir hatten ja jetzt auch, oder das haben wir ja eigentlich bei all diesen Mannschaftswettbewerben, dass du immer erfahrene Spielerinnen dabei hast und etwas jüngere Spielerinnen. Wie können die erfahrenen Spielerinnen die Jüngeren am besten mitnehmen? Also was muss da geschehen? Dass die sich wohlfühlen, dass sie ihr bestes Golf spielen können?
Ja, ich glaube einfach deren Aura und die Sicherheit, dass die schon da waren, die erklären die und einfach die Sicherheit geben, weil als junger Spieler denkst, oh scheiße, hoffentlich komme ich da mit. Und das wird, es ist unwahrscheinlich, wie so Einzelspieler in der Woche zu einem Team zusammenwachsen. Egal, ich meine, mein Team war natürlich Laura Davies, Annika Sörenstam, Katrin Nielsmark war unsere Kapitänin. Also so viele tolle Namen, wo du als junge Spielerin aufgeschaut hast und du bist dann eins mit denen und die, das wird wie so eine kleine Familie innerhalb von ein paar Tagen, obwohl dass du kennst dich zwar und du bist Competitors und das verschmilzt dann. Und das war unglaublich auch, also so jemand wie Laura Davies und Annika Sörenstam, die waren sensationell in der Woche. Also junge Spielerinnen, die machen, also du bist da so willkommen und so, ja, eins wirst du, also ich kann das gar nicht erklären, aber anscheinend schweißt das so zusammen und wie wenn wir uns schon 100 Jahre kennen würden.
Kannst du vielleicht beschreiben, was einen da so zusammenschweißt? Ist es das gemeinsame Tischtennisspielen? Ist es das gemeinsame Go-Kart-Fahren? Ist es das gemeinsame Marshmallow-Grillen? Was schweißt einen da so zusammen?
Ja, du machst alles zusammen in der Früh, frühstückst miteinander und die ganzen Caddies sind beieinander. Und ich glaube, also ich sage euch jetzt ein Insider, ich glaube, wir wissen nicht sehr viele, was uns, also ich meine die Europäer, wir sind ja immer stark im Vierer und im Team und dann in die Einzel stellt es uns manchmal auf. Ne? Und wir haben dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel Vorsprung gehabt, aber schon einen guten Vorsprung und ja, und dann war eine Geschichte und zwar am Abend davor ist dann die Annika gekommen mit ihrem Caddy und ihrem damaligen Mann. Haben sie dann so eine dicke Weste angehabt. Dann habe ich gedacht, was kommt jetzt? Machen sie jetzt einen Striptease oder irgendwas? Ich habe überhaupt nicht gewusst, was da los ist. Auf einmal kommt dann die Musik und dann nehmen sie die Jacke weg. Und dann haben die ein T-Shirt angehabt. Ich habe sogar da, das wollte ich euch zeigen. Und die haben gesagt, die haben hier die T-Shirt schon machen lassen am Abend davor. Okay. Wie die Europäerinnen den Amerikanerinnen weglaufen und es stand schon drauf 2003 Solheim Cup Siegerin und ich glaube, das war sowas, was jeder wollte das scheiß T-Shirt haben. Es ging nicht um Solheim Cup, aber wir wollten das T-Shirt haben und das war nochmal, das hat uns so zusammengeschweißt und vor allem auch in der Woche, also die Katrin Nielsmark war ja echt krank, die hat Bandscheibenvorfall gehabt. Und war eigentlich die Übungstage nur im Bett gelegen. Die war zu der Zeit auch schwanger, aber hat es keinen sagen können, weil es schon noch so früh war. Das hatte nur das Team und wir gewusst. Und irgendwie wollte man auch für sie so gewinnen, weißt? Das war so eine Situation, sie wollte unbedingt und sie hat sich dann rausgeschleppt, war dann am Buggy mit so einem riesen Beanbag, weil jede Erschütterung ist fast in die Luft gegangen und Medikamente hat sie nicht nehmen können. Sie war ja am Anfang der Schwangerschaft. Und das waren ein paar so Sachen, die da in der Woche passiert sind, wo man dann einfach gesagt, wir müssen das gewinnen. Die macht so viel durch, jetzt müssen wir unser Bestes geben. Und unbeschreiblich. Also ich glaube, das kann man mit keinem Einzelsieg vergleichen, weil so viele Emotionen, weil so viele Menschen in oder das ganze Team, die Caddies in dem Moment so viel dieselbe Leidenschaft und dieselbe Passion verbindet und dann auch, wenn wir gewinnen, also das ist natürlich dann Euphorie pur und immer noch Gänsehaut.
Das finde ich jetzt ziemlich spannend, weil du jetzt gerade auch erzählst, dass deine Kollegin mit Bandscheibenvorfall unspannend und nichts gemeckert und niemandem was gesagt, sondern einfach ihr Ding durchgezogen. Jetzt haben wir dieses Jahr, wir haben auch schon hier vor der Aufnahme kurz drüber gesprochen, das Thema, dass der Ryder Cup im letzten Jahr ausgetragen wurde, beziehungsweise wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass die Männer wohl ein bisschen wehleidig gesagt haben, wir wollen nicht im selben Jahr wie die Olympischen Spiele auch noch einen Ryder Cup spielen, das geht doch nicht. Jetzt dürfen es die Mädels machen. Warum ist so dieses, die Männer geben in diesem Sport vor, wie der Hase läuft? Also zumindest kommt es bei mir so ein bisschen an. Also wenn Scotty Scheffler sagt, oh, mein rechter kleiner Zeh zwickt ein bisschen, dann wird der Ryder Cup verschoben.
Ja, das ist eine gute Frage. Oder vielleicht Liesel, ja, vielleicht hast du eine Idee.
Also ich glaube, organisatorisch ist natürlich vielleicht der Ryder Cup ein bisschen eine Spur, also auf jeden Fall eine große Spur größer, obwohl Solheim Cup hat sich sehr, sehr entwickelt. Also wenn man das gesehen hat, ich war letztes Jahr unten in Spanien, also was das Leute anzieht und die Organisation, aber ich glaube, da sind wir Frauen einfach flexibler. Am liebsten würden wir jedes Jahr Solheim Cup spielen, ne, wenn es nach uns ginge. Also da, ich glaube, wir sind da unkomplizierter, weil wir einfach nicht so die Starallüren vielleicht haben wie wie die Herren, und wir sind dankbar für alles, dass wir einfach unseren Sport und unsere Leidenschaft und unseren Beruf ausführen dürften. Also wir sind nicht so, vielleicht nicht so spoiled, kann man das sagen, oder darf man das sagen?
Ja, das kann man schon sagen, und genau. Das stimmt auch mit Sicherheit, ja.
Genau, und das ist wirklich eine Riesenehre, wenn man da mitspielen darf und ja, und das einfach erleben dürfen. Also selbst als ich als Zuschauer, das war Wahnsinn, ne? Und ich habe nach dem Solheim Cup habe ich dann die Susanne Patterson, wo die Siganda dann den Putt eingelocht hat, und der König war da ein paar Meter weggestanden, der König von Spanien, und dann habe ich mit der Susanne hier nachgeredet und habe gesagt, was ist denn da eigentlich der Unterschied, weil die war ja in dem 2003 auch im Team, wo ich war, habe ich gesagt, was ist denn der Unterschied, weil die war, ist ja wirklich eine wahnsinnige Competitorin. Und sie hat gesagt, also das war noch eine andere Hausnummer, sie hat gesagt, spielen ist viel einfacher wie Captain machen, weil du einfach so viele individuelle Leute zusammenbringen musst, ne? Und jeder hat natürlich vielleicht mittlerweile, die Mädels dann vielleicht auch ein bisschen mehr, ich bin wichtiger wie die andere, weiß ich nicht, ich kenne es nicht alle, aber die Tendenz war schon dorthin, wo ich aufgehört habe, also dass die jungen Mädchen schon sehr meinen, die haben was besser, haben noch nichts gerissen, aber das, glaube ich, ist eine generelle Einstellung. Also, und Susanne hat auch gesagt am Anfang, sie hat ihr Approach ein bisschen ändern müssen, weil sie, sie hat gesagt am Anfang, sie wollte einfach mit jedem befreundet sein und alles, dass alle sich wohlfühlen, und irgendwie hat das nicht ganz so funktioniert und hat ein bisschen, ja, nicht zicken, aber haben schon untereinander so ein bisschen, ich mag nicht mit der spielen, und dann hat sie gesagt, nein, ich bin Captain und ich sage, wer mit wem spielt, und dann ist es auf einmal gegangen. Also die brauchen, glaube ich, auch ein bisschen eine klare Ansage und Autorität, weil sonst ist jeder wichtiger wie der andere, und deswegen hast du ja einen Captain, dass der die Entscheidungen trifft, weil sonst, sonst möchte jeder mit dem und ich mag mit dem nicht, aber um das geht's ja nicht. Es geht ja um, dass du ein Team zusammenbringst, die das gewinnen können, ne?
Ich glaube, ein weiterer wichtiger organisatorischer Aspekt für den Zeitpunkt der einzelnen Teamwettbewerbe. Ich meine, klar, da müssen wir jetzt nicht, glaube ich, großartig drüber diskutieren, dass die Männerwelt da eher was vorgeben kann und die Damen müssen sich da eher hinten einreihen. Aber ich glaube, ein weiterer wichtiger Teil, den wir hier beleuchten müssen, ist die Anzahl der Turniere. Ja, also auf der USPGA Tour spielen sie innerhalb von 8 Monaten 36 Turniere. Auf der DP World Tour spielen wir innerhalb von 11 Monaten 50 bis 55 Turniere. Und auf der LET, da muss ich ehrlich gestehen, da bin ich jetzt nicht so felsenfest mit Zahlen, aber ich glaube nicht, dass es mehr als 20, 25 Turniere innerhalb eines Kalenderjahres sind, oder?
Das meine ich, ja, dass du überhaupt für die Jungs eine Woche findest, wo alle quasi nichts anderes vorhaben oder wo kein Turnier ist. Also das ist natürlich bei den Damen wesentlich einfacher zu organisieren und auch von der Größe und vom Dings her. Können wir es vielleicht vergleichen mit, weiß ich nicht, Masters und vielleicht einen ganz normalen Challenge-Tour-Turnier vielleicht. Also das ist vielleicht so der Comparison, ist viel einfacher zu organisieren, auch von der Größe und den ganzen Rumherum, auch die Fernsehzeiten. Also das ist schon brutal, was die da in Rom aufzogen haben oder bei jedem Ryder Cup. Also das ist schon noch ganz eine andere Nummer.
Lass uns doch, Entschuldige, ich mache eine Follow-up, dann darfst du werden.
Ne? Ich habe schon fünfmal...
Du rutscht schon seit fünfmal Luft, ne? Aber eine Frage hätte ich dann noch und dann bin ich durch, dann kannst du übernehmen. So eine Teilnahme an so einem Mannschaftswettbewerb, ob das jetzt ein President's Cup ist, ein Ryder Cup oder ein Solheim Cup, hat ja auch gewisse Privilegien, die dann für die einzelne Spielerin oder den Spieler einhergehen. Es ist ja nicht nur die Ehre, dafür den eigenen Kontinent oder für das eigene Land spielen zu dürfen, sondern darauf folgen ja dann auch meistens vielleicht auch gewisse Sponsoreneinnahmen, neue Kontakte, vor allem auch Kategorien, Spielkategorien für die Jahre drauf. Wie wichtig ist es denn für die Spielerin, bei einem Solheim Cup nominiert zu sein, um dann die darauf folgenden Privilegien genießen zu können?
Sehr, sehr wichtig. Also ich sehe es ist bei mir schon über 20 Jahre her, aber das ist immer noch was zieht, ne? Also sonst würde ich heute nicht da sitzen und dürfte mit euch reden oder vielleicht in 2 Wochen im Winston mitspielen. Also das kann da keiner nehmen. Und das ist natürlich, als das dich die ganze Karriere begleitet, auch später dann jetzt in meinem Berufsleben, ne, mit meiner Kleidung, das öffnet schon viele Türen. Und auch mit Sponsoren und Target, das ist klar, wie wenn du ein Major gewonnen hast, aber Solheim oder Ryder Cup zieht, denke ich, genauso.
Jetzt
haben wir beide hier die Klappe gehalten, 5 Sekunden.
Ja, weil jetzt bin ich überfordert, dass ich auf einmal was sagen soll und ich weiß auch gar nicht, wie ich es aufziehe, aber aus vielen Punkten, die
frag
wir jetzt...
Frag einfach.
Genau, ich frage einfach.
Stell doch jetzt mal deine Frage,
Bernd. Ja, genau, auch um heißen Brei drumherum zu reden,
fürchte. Oh, das kann ich aber nicht gut, wie ihr wisst, ich rede ja sehr viel drumherum.
Jetzt stell endlich deine Frage.
Aus vielen der Punkten, die wir angesprochen haben, bei diesem Thema, du hast es vorhin genannt, Flo, es spielen bei solchen großen Events oft sehr, sehr erfahrene Spieler, Spielerinnen mit eben Newcomern, sage ich mal, wie es bei dir auch damals war, 2003. Und auch wir hatten dieses Thema, ja auch beim Ryder Cup immer das Thema, dass die Europäer häufig über sich hinauswachsen und die Amerikaner hinter ihren Leistungen zurückbleiben. Und Flo, du hattest vorhin auch nochmal gesagt, okay, wie schafft man das denn, vielleicht auch einen Neuankömmling mit ins Boot zu holen, dass die Nervosität nicht ganz so extrem ist. Und eine Sache, die ich weiß, und ich glaube, das gelingt tatsächlich häufig den Europäer, Europäerinnen etwas besser sogar als den Amerikanern und Amerikanerinnen, ist dieses, es gibt immer dieses Credo im Vierer, never apologize. Also, was ich damit meine ist, wenn du das Gefühl hast, du spielst, die Jungs und Mädels spielen ja häufig vielleicht auch mit anderen Spielern, Spielerinnen, die, wie du auch sagst, wenn du jetzt zum Beispiel damals mit Laura Davis gespielt hättest oder sowas, ne, wo du sagst, oh wow, okay, eine Legende unseres Sports und die kennt mich ja quasi gar nicht, so ungefähr. Also wer bin ich denn hier schon neben ihr? Und wenn man dann noch das Gefühl hat, dass der Partner, die Partnerin im Vierer enttäuscht ist, wenn du sagst, du hast da am zweiten Loch den erstmal links in die Wicken gehauen, wenn du da das Gefühl hast, da kommt erstmal ein Ächzer von da drüben, von der anderen Seite der T-Box, dann ist das natürlich extrem unangenehm. Und ich glaube, das ist was vor allem jetzt auch, Jens und ich waren ja auch in Rom letztes Jahr, man hat schon immer das Gefühl, dass die Europäer, das ist ja, jeder macht Fehler und du entschuldigst dich bloß nicht bei mir. Und dass das die Europäer häufiger hinkriegen als so der manche Amerikaner, vielleicht auch die manche Amerikanerin, weil da einfach doch dieses... Ich glaube, da läuft es insgesamt auch über das ganze Jahr verteilt nochmal viel egoistischer zu. Und die sind viel mehr so in ihrem Team unterwegs, weil natürlich auch mehr Geld im Spiel ist. Und ich glaube, das gelingt denen halt immer schlechter, eben zu zweit zusammenzukommen und dann ihre Alpha-Tier-Mentalität ein bisschen hinten anzustellen. Und das finde ich spannend, weil ich meine, Flo und ich kennen es vielleicht sogar selber von...
Hast du schon eine Frage gehört?
Ich habe nie gesagt, dass es eine Frage wird. Ich wollte nur was anmerken.
Ach so.
Dieses Credo, das habe ich, glaube ich, sogar wirklich mal in der Doku drüber gesehen, dieses never, entschuldige dich niemals für einen schlechten Schlag, dass das ganz, ganz entscheidend ist bei so vierer Geschichten.
Bin ich bei dir. Ich muss es nicht nochmal ausführen, warum, das ist schon ganz gut umrissen, aber bin ich bei dir.
Na, absolut. Also ich meine, du gibst dir immer dein Bestes, haust dann eben mit Absicht in die Wicken, aber wenn du fühlst, auch mit der Top-Spielerin, wo du sagst, Mensch, da schaue ich nur auf und die, wie du sagst, die reißt dich wieder aus dem Schlag raus und da ist ein no hard feelings, ne? Jeder weiß, da ist extrem Druck, es kann in die Richtung und in die Richtung gehen und ich glaube, wir sporen uns dann gegenseitig auch an, eben durch die ganze Atmosphäre. Du wächst teilweise, also du wächst über dich hinaus, du machst Sachen, die du denkst, es gibt's gar nicht, dass ich sowas kann, ne? Aber die ganze Atmosphäre ist Adrenalin. Und da machst du teilweise Sachen, wo ich denke, unter dem Druck, ich möchte es nicht nochmal machen, aber in dem Dings habe ich es gemacht und wachst über dich hinaus. Also, und das, glaube ich, können die Europäer, weil wir auch auf der European Tour enger zusammen sind. Also ich glaube, die Nationalitäten mischen sich besser. Ich habe nur ein bisschen drüben gespielt in Amerika, aber das ist schon sehr, ja, jeder macht sein eigenes Ding. Und in Europa ist vielmehr die Zusammengehörigkeit, also das merkt man schon. Und das können wir, glaube ich, auch besser, wir Europäer.
Das hören wir auch von ganz vielen Ecken. Also es gab immer mal wieder den ein oder anderen DP World Tour Spieler, der rübergegangen ist zur USPGA Tour, ob das jetzt ein Beef Johnson war oder ob das ein Søren Kjeldsen war. Die sind dann immer wieder zurückgekommen und haben gesagt, boah, ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf. Also die sind wieder zurückgekommen, weil sie halt eben dieses Familiäre vermisst haben auf der European Tour oder auf der jetzigen DP World Tour. Und auch ein... Robert McIntyre hat gesagt, dass er sich nicht sicher ist, ob er im nächsten Jahr auf der USPGA Tour hauptsächlich spielen möchte, weil er vermisst einfach zu Hause, er vermisst einfach die Kultur, die wir in Europa haben und kann dem drüben in den USA nicht ganz so viel abgewinnen.
Absolut, weil ich meine, so fliegst du halt Sonntagabend heim, dann hast du wenigstens einen Tag, eineinhalb Tage noch daheim. Siehst deine Familie, deine Freunde und das ist schon wichtig. Und das haben auch viele Mädels gesagt drüben. Ich habe länger mit ihm Tinnin drüber gespielt, eine Top-Spielerin in Europa, aber die hat gesagt, ich bin einfach zu einsam da drüben. Ne? Also mir macht es einfach mehr Spaß und wenn du Spaß hast, spielst du besser. Also das ist ganz wichtig, dass du dich wohlfühlst. Ich glaube, wie du dich fühlst, so spürt man auch. Also gerade wir Frauen, wir sind ja eh voller Gefühle, weißt du.
Das ist ein schöner Satz, wir sind voller Gefühle. Jetzt müssen wir mal kurz in die Aktualität fliegen. Esther Henseleit, das ist das Jahr ihrer Karriere. Kann das in irgendeiner Art und Weise in den nächsten Jahren nochmal geiler werden? Ich meine, Silbermedaille in Paris, jetzt Solheim Cup. Was soll denn da noch kommen, bitteschön?
Ja, die Majors.
Ach so, natürlich. Alle.
Also ich glaube, was so eine Spielerin schon auf einmal zeigt, okay, wenn du solche Erfolge hast auf diesem Niveau, dann kommt, glaube ich, sie hat eine große Selbstverständlichkeit. Ne? Ich meine, sie spielt wahnsinnig gut, solide seit einigen Jahren, hat einige Turniersiege schon unter ihrem Gürtel. Aber diese Selbstverständlichkeit, ich trete auf großer Bühne an und ich performe da und ich habe wirklich Chancen zu gewinnen, das macht schon viel nochmal mit dem Glauben, dass man die ganz, ganz großen Dinge erreichen kann, wie natürlich einen Major-Sieg zum Beispiel bei den Damen. Also ich denke schon, dass sowas nochmal die Karriere in noch größere Höhen drücken kann, als es ja eh schon. Also ist ja eh schon wahnsinnig gut bisher.
Hast du irgendwie dann vielleicht sogar, weil du ja den Solheim Cup schon gespielt hast, gibt es da noch irgendwie dann eine SMS, eine WhatsApp von dir? Habt ihr irgendwie auch da Kontakt oder ist das einfach schon ein bisschen zu weit weg?
Leider kenne ich sie gar nicht. Man kommt leider dann nicht mehr zusammen, aber also ich werde bestimmt eine Nachricht schreiben über Social Media auf jeden Fall. Aber ich habe leider noch nicht das Vergnügen gehabt, aber es ist sensationell. Also sie ist, glaube ich, ein paar Jahre nach mir auf der Tour, aber die hat auch gleich eine Rookie-Saison hingelegt, wo du sagst gleich die Order of Merit gewonnen. Also Hut ab. Also und toll auch, was sich im deutschen Damengolf macht. Also auch bei den Herren, aber bei den Damen, glaube ich, sind richtig durchgestartet. So viele gute Spieler, so eine Dichte, man sieht so viele deutsche Mädels unter den Top 10. Das ist jetzt nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Und das freut mich, dass deutsches Damengolf so nach vorne schießt. Und gerade Olympia, das macht natürlich auch was generell für den Sport, finde ich. Also großartig, sensationell.
Das finde ich sowieso geil. Irgendwie, als wir mit dem Podcast angefangen haben, vor knapp 4 Jahren, haben wir ganz oft drüber gesprochen, in Deutschland wird nur gemeckert und der deutsche Golfsport ist am Arsch und es tut sich nichts. Und nach Martin Keimer kam nie wieder irgendwie auch nur ein professionell gut spielender deutscher Golfer irgendwie hervor. Und bei den Damen, das kannst du sowieso vergessen. Seit ein paar Monaten und Jahren eigentlich viel mehr, muss man jetzt sagen, es ist ruhig geworden an der Meckerfront. Zu Recht.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem die Damen, die haben ja tatsächlich noch ein paar Jahre, bevor die Herren in Europa angefangen haben, eine Präsenz zu zeigen. War ja auch vor allem bei der Damentour, ne, der LET-Tour, da gab es immer mehr Mädels und du sagst, oh wow, da ist noch eine deutsche Flagge, noch eine deutsche Flagge. Du hast gescrollt und gescrollt, überall waren deutsche Flaggen. Inzwischen natürlich auch Gott sei Dank bei den Männern in Europa, auch wenn wir da im Moment niemand in der Weltklasse haben, aber ich sage immer, man braucht eine Masse. Du brauchst eine Masse an Spielern, damit es so ein, zwei Speerspitzen geben kann einfach. Und bei den Damen, wie gesagt, die haben das ja eigentlich schon, also auch der Damen-Amateursport, vor allem jetzt in Deutschland war, wann ging es denn los, Flo? Ich sage mal so seit 6, 7 Jahren oder noch länger, da ging es los, dass die wirklich, ja auch nicht dominant ist vielleicht übertrieben, aber dass die wirklich eine große Rolle gespielt haben. Ich meine, die letzten Jahre, wir erinnern uns noch vor nicht allzu langer Zeit, als diese ganzen Amateursiege auch kamen von Chiara Horder, von Helen Briem, also diese ganzen, ich vergesse jetzt sicherlich ein paar, das tut mir sehr, sehr leid, aber die großen Erfolge auch in Großbritannien bei den Amateurturnieren und diese Mädels sind jetzt alle dann langsam, kommen alle auf die Pro-Tour und sind einfach feste Größen. Ich meine, im Damengolf ist es ja leider immer noch so, dass ich sag mal, wenn man groß hinaus will, muss man eigentlich nach Amerika. Das ist zumindest der aktuelle Stand der Dinge, weil einfach auf der LET tatsächlich, wenn man jetzt mal das Finanzielle nimmt, es wird einfach zu schlecht gezahlt, ganz klar. Also die LET-Preisgelder sind wirklich teilweise, man muss es sagen, lachhaft. Und deswegen, das ist das, ich sag mal, da haben die Herren einen gewissen Vorteil, auch wenn natürlich die Preisgeld-Gap extrem ist, auch bei den Herren zwischen Europa und Amerika, und von Lift brauchen wir gar nicht anfangen, aber man kann trotzdem, wenn man gut spielt in Europa und ich sag mal, sich auf der DP World Tour festbeißt, dann verdient man sein Geld und kommt gut klar, und das ist bei den Damen leider immer noch nicht so.
Ich glaube, es entwickelt sich in die richtige Richtung, aber du hast völlig recht. Also wenn du damit wirklich Geld verdienen möchtest, dann musst du nach Amerika. Und dort sind auch die größte Dichte, die besten Spieler. Und dort müsst du natürlich hin, wenn du dich wirklich beweisen möchtest, musst du nach Amerika, ist ganz klar.
Also wäre das jetzt, um das mal kurz zusammenzufassen, wäre das jetzt eigentlich für so einen, ich sage es mal, reichen Geldgeber, ich will jetzt nicht die Saudis wieder nennen oder so, aber wäre es eigentlich viel leichter, die Damen-Lift-Tour aufzumachen, und dann hättest du plötzlich alle Mädels bei dir im Club sozusagen?
Ja.
Ah ja.
Ja. Und ich würde auch fast sagen, dass die Damen etwas zugänglicher sind, was so die Turniere anbelangt mit dem Rahmenprogramm. Also okay. Die Damen sind es gewohnt, auf der LET oder auf der LPGA-Tour Pro-Am zu spielen, bei Abendveranstaltungen dabei zu sein. Also mit denen kannst du auch sehr gut arbeiten, wenn es darum geht, Betreuung von Sponsoren, Kunden und so weiter. Das heißt, wenn ich eine Firma habe und ich möchte was Nettes aufziehen und ich möchte meine Leute unterhalten haben, dann kann man da mit den Damen sehr gut arbeiten. Die sind da sehr engagiert.
Und wir Männer sind wieder die Vollpfosten, die es halt nicht hinkriegen, richtig? Nee, die arroganten Säcke von nebenan, die sich dann lieber wieder mit dem Shuttle ins Hotel da fahren lassen.
Ja, also ich sag mal so, wenn wir jetzt wirklich mal die ganz krassen Klischees aufmachen wollen und es wirklich schwarz und weiß vergleichen wollen, dann müsste ich wahrscheinlich sagen, ja, weil bei uns war es notwendig, in unsere Rules and Regulations diese 8 Stunden Sava einzubauen, weil wir zuvor irgendwie immer gesagt haben, boah, nee, da habe ich einen Physiotermin, boah, nee, da muss ich...
Bei den Männern steht es im Vertrag, ja, dass du ja so und so viele Stunden hier genau, für die Kunden Stunden und Sponsoren zur Verfügung stehen musst, ne?
Genau. Ja. Jeder muss 8 Stunden Sava machen. Sava steht für Sponsor Added Value Activity.
Gesundheit.
Genau, richtig. Ja. Also wir müssen 8 Stunden zur Verfügung stehen. Die 8 Stunden sind für die Mädels von Woche zu Woche normal. Und wir haben halt 8 Stunden.
Da machen die Mädels wahrscheinlich auch noch freiwillig mit. Da kommt noch eine andere mit. Kommt noch eine mit, weil Kaffee ist lecker. Genau, keine Ahnung.
Richtig, ne? Und bei uns ist irgendwie so, wir spielen das pro
Abend. Wir kriegen ein Abendessen umsonst. Das ist auch schon was.
Bei uns ist wirklich so, wir spielen das pro Abend, machen ein bisschen Shake Hands und das war's.
Nein, also ich habe gedacht, das ist eigentlich der wichtigste Tag in der Woche, weil da kann ich was zurückgeben, weil wenn ich kein Programm habe, habe ich kein Turnier. Und das, glaube ich, ist den meisten Mädels bewusst, und das wurde uns auch immer gesagt, aber für mich war das ganz normal, und du lernst auch interessante Leute kennen, und du bist ein Produkt, du musst dich verkaufen, und ich glaube, da haben wir Mädels echt ganz gut drin, also in die Programms. Freilich, ich habe immer gesagt, du, ob der weiß, ob ich 5 oder 6 oder 3 Birdies gespielt habe, nicht. Aber wenn der einen Tipp gekriegt hat und dann nachher kriegst du dann ein WhatsApp oder E-Mail und sagst, du, danke für den Tipp, hat mir so viel geholfen, dann kann ich die Kunden vom Sponsor happy machen, und das will der Sponsor. Weißt, natürlich ist das Turnier auch da, aber das ist eigentlich der wichtigste Tag für einen Sponsor. So sehe ich das. Weil wenn seine Kunden happy sind, dann gibt's nächstes Jahr wieder das Turnier. Und wir müssen dran arbeiten, weil wir das wirklich brauchen. Wir können uns nicht erlauben, Turniere zu verlieren, ne? Damals oder immer.
Also das ist eine sehr, sehr beeindruckende Sichtweise und eine absolute Vorbildfunktion, hast du da gerade gezeigt, weil wenn du hier, wir sind jetzt hier gerade diese Woche ja, wir waren jetzt noch letzte Woche beziehungsweise noch auf der Challenge-Tour unterwegs. Und also wenn du in der Männergolfwelt fragst, dann würden alle sagen, Mittwoch ist der ätzendste Tag. Weil das wird tatsächlich einfach, das wird einfach als Last und als Pflicht und pure Last empfunden. Aber genauso wie du es gesagt hast, muss man es eigentlich sehen, dass du sagst, ohne Sponsoren gibt es kein Turnier. Und ich meine, ich bin ja jetzt auch seit 2 Jahren, habe ich ja quasi die Seiten gewechselt, war immer auf der Range, jetzt bin ich hinter den Ropes und jetzt bin ich nicht mehr am 18. Grün, sondern jetzt bin ich im VIP-Zelt teilweise. Und dann merkt man auf einmal erstmal, Moment mal, so ein Event, da geht es nicht um, ich vielleicht würde nicht so weit gehen zu sagen, da geht es nicht um die Spieler, aber das ist ein kleiner Teil dieses Events. Also für die Geldgeber ist dieser Mittwoch und dieses ganze Networking, das ist das Entscheidende, darum machen die das. Und als Spieler, viele Spieler verstehen das halt nicht, und dass man sich vielleicht auch etwas anstrengt und auch Kommunikation sucht. Ich meine, wenn du dir so manche Pro-Flights anschaust, der Pro läuft 80 Meter vorne weg, redet kein Wort mit den Amateuren. Die Amateure denken, ja, okay, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, muss ich nächstes Jahr vielleicht nicht mehr machen.
Ich habe eine ganz interessante, nur ganz kurz, ich werde den Spieler nennen, aber ich war damals in St. Eurach in der Mannschaft und ich habe als Mannschaftsspieler BMW Open mitspielen dürfen. Und ich natürlich ganze Nacht nicht geschlafen, voll nervös. Ich spiele jetzt da mit einem von der European Tour. Riesenevent. Der hat wirklich, der Caddy war super nett. Er hat die ganze Runde kaum mit uns gesprochen. Und das war für mich so, ich habe das selber wahrgenommen und dann denke ich mir, Mensch, wenn ich das mache ich nie. Ich gebe den Amateuren immer eine super Zeit, weil ich weiß, wie man sich fühlt. Und ich habe ihn dann nach ein paar Jahren mal auf einem Programm kennengelernt, nochmal oder gesehen und dann habe ich gesagt, du kennst mich zwar nicht mehr, aber das und das, ja, und er hat einen schlechten Tag gehabt, da habe ich gesagt, ja, aber du bist hier abzuliefern und wir haben drüber gelacht und er hat gesagt, ja, ich weiß schon, da war ich nicht gut drauf. Aber er ist ein super netter Typ, aber mei, an dem Tag ist es irgendwas gewesen. Und wir haben dann drüber lachen können. Aber für mich war das eine sehr, sehr gute Lehre, weil ich einfach, für mich hat es so viel gebracht, weil ich beide Seiten gesehen habe. Ich war dann die Bräute und war aber auch der Amateur. Und da habe ich viel draus gelernt.
Vielleicht warst du im Pro-Am auch einfach ihm viel zu gut.
Ja, wahrscheinlich. Er war, ja, genau. Nein. Aber es, wie gesagt, es ist sehr spannend. Und ich weiß, man ist ja immer unter Druck als Tourspieler. Man muss natürlich abliefern, man muss seine Tourkarte behalten, man muss seine Kosten zahlen. Und manchmal steht einem schon das Wasser bis hierher, gerade wenn man in die Anfänge ist. Aber man darf nie vergessen, wer das Geld auf dem Tisch legt. Und es ist immer Geben und Nehmen, finde ich.
Wie geht denn der Solheim Cup 2024 aus?
Also natürlich hoffe ich oder glaube ich sehr dran, die Europäer haben ein gutes Team, aber weiß man nicht, Amerika drüben zum Spielen, also ich habe es ja nur als Traveling Reserve mit, also das ist schon eine andere Nummer, weißt du, in Spanien hast du natürlich die europäischen Fans hinter dir, die sind nicht so viele in Amerika und das war schon ziemlich heftig da drüben, also was ich da mitgekriegt habe, wie ich dabei war, also da ist teilweise, du hast geile Schläge gemacht und da kommt kein Applaus, also die Amerikaner sind schon nicht so einfache, vielleicht hat sich das geändert, ich weiß nicht, aber damals, wo ich, also 2002 dabei war, das war schon heftig, also und dann musst du schon sehr fokussiert sein und mit deinem Partner da richtig und mit die Caddies zusammenschweißen, dass du das alles ausblendest, ne? Aber manchmal kannst du dich auch anspornen, dass du sagst, okay, jetzt zeige ich es euch, aber jetzt oder schaut's mal. Aber das ist immer, also die Crowd, glaube ich, ist für uns Europäer immer wichtig und du spielst vor den eigenen Leuten, wenn du natürlich nur Europa hörst überall, viel befreiter auf wie in Amerika. Aber also auf dem Papier schauen wir gut aus, haben wir, glaube ich, das erfahrenste Team mit den meisten Solheim Cups. Erfahrung, aber du, Matchplay kann alles passieren.
Da braucht man ja fast so ein bisschen eine Oliver Kahn-Einstellung, als er damals im Interview gesagt hat, ja, das komplette Stadion, alle 60.000 werden gegen uns sein und es gibt nichts Geileres als genau das.
Das heißt, wir sollten den Amerikanern ein Ohr abbeißen.
Nee, das war Mike Tyson.
Das war Mike Tyson,
ja,
stimmt.
Genau, das war jemand anderes.
Aber ich sag mal, ja, die klassischen, ich nehme wieder das Männerpendant, die Ian Poulters, du brauchst halt ein paar Ian Poulters im Team.
Ich glaube, da ist die Carlotta Sigander am besten dafür. Die musst du dann mit richtig viel Leidenschaft reinschicken und die führt dann das ganze Team an.
Ich glaube, Charlie Hull, wenn die mal richtig auftritt, unser, ich sage jetzt mal, Showgirl so ein bisschen, also wenn die dann erstmal in T-Box 1 mit der Fluppe im Mund steht, was ich nicht glaube, dass es passieren wird, aber die hat ja auch schon immer so ein bisschen ihren Polter-Style, finde ich.
Ja, absolut. Also Charlie Hull ist schon, da denkst du immer so, ja, die Mrs. Cool, ja. So macht Konzentration, so ein bisschen so auch Popstar, so Popstar-Style.
Ja.
Das ist sicherlich eine Spielerin, die, glaube ich, so einem Team unabhängig von ihrer Qualität, ich meine, du musst die Qualität bringen, um überhaupt in Frage zu kommen, aber unabhängig von der Qualität, so, ja, die hat schon so ein bisschen so dieses Rampensau-Ding, ne? Und ich glaube, solche Leute, das war wie früher immer hier mit Stefan Effenberg, ne? Also brauchst einfach einen Effenberg im Team, sonst geht da nichts. Und da kann Charlie Hull, glaube ich, Flo hat vorhin schon Sigander angesprochen, weiß ich zu wenig drüber, aber also so zwei, drei solche brauchst du schon. Du brauchst dann, glaube ich, auch die ruhigen Spieler, die einfach so die Francesco Molinaris, sorry, ich nehme immer Männer, weil ich einfach, da merkst du wieder, dass ich keinen Plan habe,
Aber ja, aber du kannst dir ja nur vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Esther Henseleit vor der Crowd steht.
Wahrscheinlich nicht.
Und laut brüllt und jubelt und gestikuliert. Das wird nicht passieren.
Genau, aber
die bringt
Esther
halt die Performance.
Einfach, Esther macht einfach die Performance hinten raus und vorne brauchst du so ein paar Wellenbrecher.
Ja. Also dann sagen wir, klarer Sieg für Europa.
Ich schließe mich an, klarer Sieg für Europa, was soll das?
Ich würde sagen, auch ein Sieg und nicht Gleichstand, um den Cup zu behalten.
Ja, Gleichstand, wo, das reicht uns nicht.
Nee. Nein, das muss schon gewonnen werden in den USA.
Auf jeden Fall wird es eine enge Kiste, wie jedes Jahr, finde ich.
Ja, wie immer.
Also ich glaube, das wird immer enger, weil die Dichte einfach so gut ist und so wollen es wir ja. Wir wollen ja nicht am Sonntag, dass wir schon wissen, jetzt ist schon gelaufen, sondern es soll ja wirklich auf dem letzten Part, besser geht's ja nicht. Das war ja Hollywood-reif, was da in Spanien passiert ist. Und genau das wollen ja alle Zuschauer sehen, auf dem letzten Part. Und besser könnte es nicht gewesen sein. Und ich hoffe, kriegen wir wieder so ein Finale dieses Jahr.
Meine letzte Frage an dich, Liesl. Wie geht's eigentlich deinem eigenen Golf gerade so? Kommst du viel zum Spielen? Was macht die Qualität? Du hast gesagt, du darfst in 2 Wochen in Winston aufziehen. Wie viel spielst du so und was kannst du noch?
Rostig. Also trainieren kann man jetzt das nicht. Ich versuche mehr zu machen, aber meine Übungsroutine schaut jetzt aus, so einmal Bälle, manchmal 1,5 und 9 Loch mit meinem Hund. Aber weit entfernt von, was ich vorher gemacht habe. Aber du musst halt das Beste draus machen. Aber ich muss schon sagen, letztes Jahr, wo ich da im Winston dann spielen habe dürfen, nach 8 Jahre Pause, Turnierpause, also da war ich nervöser wie im Solheim Cup, weil ich überhaupt keine Turnierroutine mehr gehabt habe. Und das kannst du halt auch nicht trainieren, weißt? Das kannst du halt nur, du musst halt eine Scorecard in der Hand haben. Und bin ich gespannt, wie es dieses Jahr läuft. Ich freue mich irrsinnig, war so ein tolles Erlebnis. Und hat meinen eigenen Golf auch wieder einen Ansporn gegeben, weil, ich meine, ihr Jungs, ihr habt Glück, ihr dürft weiter spielen, aber sonst hörst du ein bisschen auf und dann denkst du, naja, für das eine Charity-Dings, das reicht schon, da kriege ich die Kugel schon nach vorne, aber das hat mir selber wieder Ansporn gegeben, mehr an meinen Golfschwung zu arbeiten. Und du weißt eh, dass das die endlose Geschichte, also es wird ja nie aufhören.
Der endlose Kampf durch die Windmühlen.
Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Genau, aber mir macht es wieder Spaß und auch ein bisschen wieder zur Tüftung und am Schwung verbessern und umzustellen und schauen wir. Also ich enjoy the ride, basically. Aber ich freue mich irrsinnig drauf, auf 2 Wochen, dass ich da mal wieder eine Scorecard in der Hand haben darf.
Also, dann freuen wir uns auf den Solheim Cup 2024. Danke dir für deine Zeit heute, dass wir mit dir über dieses anstehende Superturnier sprechen durften.
Also, dann wünsche ich euch einen schönen Tag.
Dir auch und bis bald.
Danke dir.
Bis dann.
Fertig. Ciao.
Schreibt uns, liked uns. tee-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.